Hallo und willkommen. Hier ist die sechste Folge von Auf Holz bauen, der Podcast. Eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind heute Barbara Pfister, die die Holzbauoffensive BW im Landwirtschaftsministerium koordiniert, und natürlich ich, Pablo Dahl. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Episode habe ich das Vergnügen, den renommierten Architekten und Landschaftsplaner Klaus Lohnhardt zu begrüßen. Seit 2007 leitet er das Institut für Architektur und Landschaft an der TU Graz. 2003 gründete er sein Studio Terrain-Architekten und Landschaftsarchitekten mit Sitz in München. Er hat in den letzten Jahrzehnten zahlreiche innovative und nachhaltige Bauprojekte in Deutschland und Österreich realisiert. Seine aktuellen Projekte und Forschungen folgen einem systemischen Designansatz, der unsere atmende Welt als lehrreichen Mitgestalter anerkennt und die Pflanzenatmung und pflanzenbasierte Klimaleistung in Gebäuden einführt. Klaus Lohnhardt hat eine schier unfassbare Anzahl an Auszeichnungen erhalten, darunter den renommierten European Union Prize for Contemporary Architecture und den Deutschen Architekturpreis. Ein besonderes Interesse von Klaus Lohnhardt gilt auch dem Bauen mit Holz. Er hat zahlreiche Projekte realisiert, bei denen Holz als Baustoff eingesetzt wurde. Gleich werden wir mehr darüber erfahren, wie Klaus Lohnhardt seine Expertise im Bereich des Holzbaus in seine Arbeit als Architekt einfließen lässt. Und natürlich, welche Vorteile diese Bauweise bietet. Guten Tag, Klaus Lohnhardt.
Ja, schön, dass wir zusammen sein können zu diesem Anlass. Ich freue mich.
Ja, auch wir freuen uns. Und dann würden wir gleich zur ersten Frage gehen. Wie sind Sie denn eigentlich zur Architektur gekommen und was hat Sie vielleicht auch dazu motiviert, den Weg als Architekt einzuschlagen?
Ja, eine wirklich schöne Frage und ich möchte das an eine kleine Anekdote anknüpfen. Zur Architektur gekommen bin ich über eigentlich das Reisen, also Reisen, internationales Reisen und ein Interesse nicht nur für Landschaft, sondern eben auch für andere Kulturen und Städte. Und als es dann soweit war, zu sagen so, wohin geht denn jetzt meine Reise? Da war klar, das soll was mit Gestaltung zu tun haben. Und wenn ich das so ausdrücke, dann spreche ich eben so aus der Perspektive so eines Teenagers, der sich eben überlegt, ja, mein Gott, was sind das für Entscheidungen, die ich hier treffen werde? Und mit dem Studium der Architektur in München hat sich für mich tatsächlich eine Welt erschlossen, die ich als extrem inspirierend fand. Mit dem Abschluss des Studiums aber habe ich festgestellt, dass dieses Studium auch Grenzen hat. Das sind die Grenzen zur Umwelt. Und das hat tatsächlich, es macht aus der heutigen Perspektive sicherlich Sinn, festzustellen, naja, also Architektur ohne Umwelt zu denken, das fühlt sich irgendwie unkomplett vor an. Und insofern gab es mit dem Abschluss und nach der Gründung des eigenen Studios schon in München nochmal so eine Art Turning Point. Und diese Turning Points sind sicher auch für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant, dass solche Wege, die man einschlägt, ja überhaupt gar nicht geradlinig sein müssen oder einfach zu Erweiterungen führen, die höchst inspirierend sind. Und bei mir hat dieser Weg in die USA geführt, um dort nochmal Architekturtheorie zu studieren und ganz wichtig Landschaftsarchitektur.
Als Architekt und auch als Landschaftsarchitekt selbstverständlich entwickelt man ja auf dem Weg über seine Projekte, über das Studium, über seine Projekte auch einen eigenen Stil. In der Gestaltung, in der Planung von Gebäuden, von Bauwerken. Wie würden Sie denn Ihren eigenen Stil beschreiben?
Ja, Stilbegriffe sind natürlich ein sehr großes Thema. Ich würde vielleicht tatsächlich nochmal einen Schritt zurücktreten und über die Hintergründe zur Stilbildung sprechen. Und das tue ich jetzt aus der heutigen Perspektive, also aus meinem heutigen Verständnis, wie ich so die Praxis der Architektur und der Landschaftsarchitektur für mein Team, für mich entdeckt habe. Und das beginnt an einem gesellschaftlichen Startpunkt, der da ist, unsere Beziehung zur Natur. Also zu verstehen, wie unsere Gesellschaft überhaupt Natur versteht und Natürlich ist das ein Thema, das seit einigen Jahren ganz kritisch oder kontrovers auch diskutiert wird. Und wenn man darüber reflektiert, stellt man fest, dass wir Natur als Gesellschaft und um es auch gleich mal theoretisch auszudrücken, in der westlichen Metaphysik externalisiert haben. Wir haben daraus eine Umwelt gemacht. Und das Wort drückt so ganz wunderbar tatsächlich die Problematik auch aus. Das ist eine zweite Welt, die um uns herum existiert. Und wie der Name vielleicht auch schon ahnen lässt, erlaubt es diese Umwelt, dass man sie auch konsequent ignoriert. Und wie wir wissen, ist das natürlich passiert aus unserer Perspektive. Nicht aus böser Absicht notwendigerweise, sondern aus einem Weltbild, das eben teilt, das trennt zwischen dem, was wir sind, was wir machen und dem, was die Natur ist. Und Natur wird dabei wurde als passiv gesehen und der menschliche Handlungsraum als der Ort der Handlung, des Aktiven, des Immanenten. Und wie durch eine geheimnisvolle Türe, ideologische Türe, konnten wir so Material aus der Umwelt entnehmen, Ressourcen, und durch dieselbe Türe Ungewolltes wie Abfall wiederum in diese Umwelt verabschieden, scheinbar ohne Konsequenzen. Und diese Erkenntnis bildet bei mir, bei uns, bei meinem Team eigentlich so die Grundlage für das, was man vielleicht als Stil bezeichnet. Stil vielleicht ganz nachvollziehbar erstmal als was Bildliches, als das, was man sehen kann, dann aber auch als etwas Sinnliches, was man wahrnehmen kann. Ich finde, da kann man durchaus auch von Stil sprechen, wie wir mit Atmosphäre umgehen, und drittens mit dem Systemischen. Also genau das, was ich gerade geschildert habe, einen systemischen Stil zu entwickeln, wie wir uns anders verbinden können mit unserer Umwelt. Oh Gott, kann man das Wort jetzt noch so verwenden? Mit unserer natürlichen Welt. Und wie lässt sich daraus eben ein neuer Stil entwickeln, eine neue Kommunikationsebene, mit der wir ausdrücken, wie wir tatsächlich verbunden sind mit der Welt?
Dieses Thema Natur nehme ich gerne auf. Wir von der Holzbauoffensive als Landesinitiative verfolgen ja das Ziel vom Wald zum gebauten Objekt. Also bauen mit Holz, besonders klimafreundlich. Und unser Ziel ist es, das Bauen mit Holz überall zu stärken. Worin sehen Sie denn die Vorteile beim Bauen mit Holz im Vergleich zu anderen Materialien?
Also die Frage lässt mich wirklich schmunzeln und lächeln, so im besten Sinne, weil wir lieben Holz. Holz ist für uns nicht einfach nur ein anderes Material, sondern wirklich eine große, große Präferenz aus vielen Aspekten, wo wir hoffentlich noch Gelegenheit haben, da tiefer einzutauchen. Und wenn man das unter der gleichen Lupe betrachtet, wie gerade eben so das Thema Stil und Stilbildung, dann gibt es sicher eine ästhetische Komponente, nämlich wie sich Holz auch ästhetisch darstellt. Und natürlich in der lebendigen Form auf Holz zu schauen, so durch unser biophiles Auge, das sind, glaube ich, fast alle positiv angesprochen von dem Material. Und in seiner verarbeiteten Form ändert sich da gar nicht so viel. Also ich denke, dass selbst eben das Auge auf Holz immer noch extrem positiv anspricht, wenn das Holz natürlich sichtbar ist. Auf der sinnlichen sind wir da natürlich auch dabei, auf dieser Ebene, wenn wir erkennen, wie Holz riecht, ja, aber auch die Akustik von Holz. Also denken wir auch mal an Musikinstrumente. Und ich würde behaupten, dass hölzerne Gebäude eben auch schwingen, dass sie ihre eigenen Resonanzkörper mitunter bilden, dass die Räume akustisch sich anders anhören oder fühlen. Und das Systemische ist natürlich eine Riesentür, wenn wir die öffnen zum Holz. Also hinter dem Holz liegt natürlich der Wald, aber eigentlich die ganze Welt. Und das finde ich eine fantastische Tür, die ich gerne aufstoßen möchte, um über Nachhaltigkeit auch nachzudenken.
Nachhaltigkeit ist das Stichwort. Bauen mit Holz ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit, ökologisches Bauen. Wie wichtig ist es für Sie, die Nachhaltigkeit in Ihren Projekten zu berücksichtigen, und wie setzen Sie diese Nachhaltigkeitsziele in der Praxis um?
Ich hab ja selbst gerade den Begriff Nachhaltigkeit verwendet und habe tatsächlich immer so meine Schwierigkeiten damit. Ich finde, dieser Begriff ist eine Herausforderung, weil er so ein großer Container geworden ist und brauchen wir nur mal in die Werbung schauen, für was alles dieser Begriff verwendet wird. Ja. Und wenn man sich dem annähert, ich würde versuchen, das mal so etwas strukturiert anzugehen und fange an mit etwas, das erstmal scheinbar nichts damit zu tun hat, aber ich behaupte trotzdem, auch Nachhaltigkeit muss Spaß machen. Also ich finde es wichtig, dass dieses Thema positiv besetzt ist, dass das Thema uns sich erschließt als etwas sehr Positives, und zwar nicht nur auf einer ideologischen Ebene im Sinne von dem Umgang mit der Welt. Ich bin ja selbst Lehrer, also wir unterrichten ja bei unserem Institut für Architektur und Landschaft an der TU Graz eben genau den Nachwuchs, den wir eben an das Thema Nachhaltigkeit heranführen. Und das macht mit erhobenem Zeigefinger überhaupt keinen Sinn, sondern es ist wirklich wichtig zu begeistern und zu erkennen, was hinter diesem Begriff stecken kann. Es geht also um eine Motivation und für unsere Klienten schließt sich dann natürlich an Mehrwert, also ein Mehr, das sich über Nachhaltigkeit ergibt. Und auch das muss sich natürlich erschließen. Und hinter diesem Mehr entstehen dann auch Werte, die über das Gebäude hinaus reichen. Und man könnte fast sagen, eigentlich eine Kultur von Werten sich dadurch auch erschließen lässt über das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man das jetzt nun erschließt als Kultur der Werte, dann könnte man auch über Gesellschaft sprechen und erkennen, dass Nachhaltigkeit etwas ist, das uns natürlich ganz persönlich, individuell berühren darf und kann und soll und begeistern, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene Nachhaltigkeit berühren muss. Und der Soziologe Hartmut Rosa spricht dabei von einer Soziologie der Weltbeziehung, um die es gerade geht. Er hat einen wunderschönen Begriff entwickelt oder den Begriff geformt, den wir alle kennen, Resonanz. Ich habe gerade schon musikalisch davon gesprochen. Er spricht eben von der Resonanz auf einer kulturellen, soziologischen Ebene, in der man gemeinsam dann schwingt, um tatsächlich Änderungen vornehmen zu können und so einen Begriff wie Nachhaltigkeit sinnvoll füllt oder eben ins Schwingen bringt. Und dieses Schwingen kann ich mir gerade bei Holz ganz wunderbar vorstellen, wenn wir hinter dem Holz eben das ganze Ökosystem des Waldes entdecken. Und ich, um dann deutliche Positionierung auch hier zu verorten in diesem Gespräch, ich finde, Holz ist viel mehr als nur eine Ressource. Also ich finde, wir reduzieren uns dann genau auf das gleiche Mindset, mit dem wir die letzten 80 Jahre begangen haben, nämlich über Ressourcen zu sprechen. Und hinter dem Holz steckt die Aktivierung, wie ich sagen würde, einer ganzen ökologischen Handlungsmacht, so im besten Sinne. Mit dem Holz können wir systemische Grenzen neu denken, können wir denken, wie wir Kohabitation pflegen, also mit dem mehr als Menschlichen in Beziehung treten, über ein Material, weil dahinter eben eigentlich eine ganze Welt liegt. Systemisches Denken, das damit verbunden sind, ökosystemische Ziele, die sich da gleich einbauen lassen und können. Also Holzbau und das Thema Nachhaltigkeit im Holzbau wirklich als ökosystemischen Motor zu denken und vielleicht sogar dran zu denken, wie wir Wald entwerfen, wie künftige Wälder ausschauen können, die uns diesen wunderbaren Stoff liefern, aber gleichzeitig ein ganzes Ökosystem mit in die Welt bringen. Das stelle ich mir als tolle Aufgabenstellung vor, wenn ich an Nachhaltigkeit denke.
Höchst interessant. Jetzt hatten Sie sozusagen theoretisch davon gesprochen, wie sich denn die Nachhaltigkeit sozusagen mit Bezug auf das Bauen äußern könnte. Aber wie würde sich denn sowas jetzt konkret für Sie ausgestalten? Wie würden Sie zum Beispiel eine lebenswerte, nachhaltige Stadt, die vielleicht auch mit Holzbauten versehen ist, vorstellen? Und vielleicht, der Sie ja selbst auch Architekt und Planer sind, welche Rolle spielt generell Ihre Zunft also die Zunft der Planerinnen und Planern, dabei, solche lebenswerten, nachhaltigen Städte vielleicht zu entwerfen in Zukunft?
Herr Dahl, das ist ein wirklich schönes Stichwort, darüber nachzudenken, wie schauen denn eigentlich lebenswerte Städte aus? Ja? Denn wir haben uns in den letzten Jahren hauptsächlich eigentlich darauf konzentriert, Probleme in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, wir kommen langsam an den Punkt, wo wir die Luft haben, die Luft auch wieder zu atmen, um darüber nachzudenken, wie lebenswerte Städte tatsächlich ausschauen können. Und ja, also ein ganz großes Ja, dass Planerinnen oder Planer oder den Begriff, den ich gerne lieber verwende, Gestalterinnen und Gestalter, eben genau diese positive Zukunft auch entwerfen, eben Bilder entwickeln oder vielleicht sogar noch schöner Geschichten entwickeln, wie sich's leben lässt in dieser Zukunft. Ich meine, wir alle kennen ja die Kraft, Geschichten zu erzählen, und die sind mitunter gerade so im Dystopischen, wie soll ich sagen, sehr, sehr, sehr sichtbar. Also ich glaube, jeder von uns hat Terminator gesehen mit Arnold Schwarzenegger und mitverfolgt, wie kraftvoll Geschichten an sich sein können. Und was ich aber spannend finde, gerade wenn wir beim Terminator kurz bleiben, das ist jemand, der aus der Zukunft kommt und in die Gegenwart zurückgeht. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Moment zu verstehen, was wäre, wenn wir gedanklich in die Zukunft gehen und diese Zukunft entwerfen, genau diese Zukunft in der Zukunft gestalten und diese Zukunft zurücknehmen in unsere Gegenwart, anstatt aus der Gegenwart über in kleinen Schritten Verbesserungen oder Reparaturen vorzunehmen. Wie sähe eigentlich dieses ideale Zukunftsbild aus? Und also insofern möchte ich mich da eigentlich möchte ich vorschlagen, dass wir auch gemeinsam grundsätzlich in eine Zeitmaschine eintreten und uns mal gemeinsam erlauben, in diese Zukunft zu gehen und zu gucken, was lebendige Natur, welche zentrale Rolle lebendige Natur für unsere gesamte globale Lebenswelt einnehmen könnte. Das wäre so mein Ansatz, hier weiterzudenken.
Wie würde sich denn so ein Bild aus der Zukunft für Sie selbst ausgestalten? Haben Sie sich schon mal konkret darüber Gedanken gemacht, welche Zukunftsprojekte oder Projekte, die heutzutage so noch nicht realisiert wurden, vielleicht aus der Zukunft in die Gegenwart sozusagen, um in Ihrem Bild zu bleiben, geholt werden könnten?
Ja, also da holen Sie mich jetzt an den Punkt, ich jetzt durchaus kritisierbar werde, wenn ich sage, ja, vielleicht haben wir das ja schon gemacht und vielleicht haben wir da auch schon einen Erfolg errungen. Oder ich kann zumindest sagen, dass genau dieser Ansatz auch die Grundlage war für ein Projekt, über das ich gern kurz erzählen möchte. Und zwar ist es das Hauptquartier für die Grüne Erde in Oberösterreich, das wir 2019 ausführen durften. Und ein Projekt, das tatsächlich aus einem Mindset kommt, das mit dem Bauherrn zusammen entwickelt wurde, indem man sich fragt, wo könnten wir eigentlich sein, wo wollen wir eigentlich sein mit unserem Hauptquartier. Ein Hauptquartier bedeutet, dass dort die Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen eben genau auch über die Zukunft einer Firma nachdenken. Und es macht sicher Sinn, die Zukunft einer Firma auch in der Zukunft zu verorten, im Sinne von einem idealen Ort, wie man ihn sich denn vorstellen möchte. Und wie der Name schon sagt, das Unternehmen Grüne Erde ist ein Unternehmen, das sich mit der Ökologie unserer Lebenswelt auseinandersetzt, die Produkte entwickeln, die ökologisch sind auf ganz vielen Ebenen. Und ja, wir haben tatsächlich da begonnen, wo wir darüber nachgedacht haben, wie ist denn die Evolution der Menschen denn vollzogen worden? Also wir haben uns ungefähr 350.000 Jahre lang nicht in Gebäuden aufgehalten, sondern im Ökosystem Natur. Und dann gab es den großen Umzug der Menschen in die Orte, in die Städte, in die Gebäude. Und wir sind jetzt dabei gelandet, dass wir uns bis zu 90%, das gilt zumindest für Jugendliche, in Gebäuden aufhalten. Und das entspricht eigentlich nicht der menschlichen Natur. Und deshalb die Frage, wie wäre es, wenn wir die Natur zurück ins Gebäude holen? Und wie wäre es, wenn wir das Ganze begleiten, eben mit ausschließlich nachwachsenden Rohstoffen? Im Sinne von, wenn wir uns umgeben wieder mit dem Wald, aber in verschiedenen Formen, einerseits in der verarbeiteten Form als Material, als Holz, aber dann auch eben als lebendiger Wald. Und was wäre es, wenn wir Waldluft atmen können im Gebäude? Wir nennen das biometeorologische Architektur. Wenn wir über Luft nachdenken, was Luft im Gebäude denn sein kann, wenn es nicht durch die Klimaanlagen eingeatmet wird und ausgeatmet wird, sondern eben der Wald die Luft produziert im Gebäude. Und wir haben die Chance erhalten, tatsächlich so eine Vision umzusetzen in ein Gebäude. Auf 12.000 Quadratmetern haben wir eine Landschaft entwickelt, ein vielleicht konventionell erstmal als Innenraum zu bezeichnen, der aber dann Lichtungen hat mit 13 Innenhöfen. Und über diese Lichtungen wird Luft eingeatmet. Die Mikrowälder, die wir dort pflanzen, zuerst selbst erzeugen. Und diese Luft, die tatsächlich wirklich riecht, wie Waldluft, dann ins Gebäude strömt und sich dort verteilt. Und man sich fragt, na, was riecht denn hier so nach Wald? Es riecht auch deshalb nach Wald, weil wir ein Gebäude bauen konnten, in dem es eigentlich kein Plastik mehr gibt. Also ein Gebäude, das wirklich ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Wir haben keine ölbasierten Farben oder Oberflächen. Es gibt nur noch Kunststoff im Bereich der elektrischen Leitungen und der Fensterdichtungen, also da, wo uns die Norm genau noch in diesen Ort verwehrt, komplett plastikfrei zu werden. Ein Ort, der tatsächlich atmet. Also wir nennen das Ganze das atmende Hauptquartier. Ein Ort, der keine Klimaanlagen hat, der auch noch energieneutral ist. Und was mich wirklich so extrem freut, der bei allen Mitarbeitern eine Identität erzeugt. Also ich bin wirklich begeistert, wenn ich dort vorbeikomme, und das tue ich oft für Führungen, um dort künftige Bauherren vorbeizuschicken, mit welcher Freude mir die Mitarbeiter da begegnen. Und das ist etwas, was einem natürlich freuen muss. Wenn man merkt, dass die Vegetation, die Pflanzen dort so einen tollen Stellenwert einnehmen in ihrer neuen Rolle, nämlich nicht nur ästhetisch für Grün zu sorgen, sondern für ein komplettes Innenraumklima. Also die Zukunft ist biometeorologisch, würde ich behaupten.
Also das klingt ja unfassbar mit Ihren Ideen, die Sie sozusagen aus der Zukunft in die Gegenwart holen, haben Sie mit Sicherheit nicht zu viel versprochen, wenn man Sie über dieses Hauptquartier sprechen hört. Wie war es denn auf dem Weg zur Realisierung dieses Gebäudes? Ich meine, wenn man Visionen hat, dann ist es meistens so, es gibt da schon deutlich Widerstand. In der Regel, sei es von Seite der, sage ich mal, der Gesetzgeber oder möglicherweise auch von anderer Seite. Sind Sie denn auf Probleme gestoßen und wie haben die sich lösen lassen? Und vielleicht noch eine zusätzliche Frage: Ist dieses Projekt auch auf Kritik gestoßen in der Öffentlichkeit? Das würde mich an der Stelle interessieren.
Also es wäre schon seltsam, wenn bei jedem Projekt immer alles geradlinig läuft. Ja. Aber bei diesem Projekt hatten wir einfach den idealen Bauherrn, der mit uns schwingt, um gleich nochmal von Resonanz zu sprechen. Und das ist einfach wunderschön, wenn man Leute vor sich hat, die dieselben Ziele verfolgen. Und mittlerweile ist das auch so zur Grundlage unseres Arbeitens geworden. Also wir erlauben uns eigentlich nur mit Menschen zu arbeiten, die unsere Ziele verfolgen auf der Bauherrenseite oder umgekehrt, deren Ziele wir unterstützen können, deren Ziele wir wirklich in Architektur und Landschaft überführen können und ihnen genau den Rahmen, den Resonanzraum für ihre Leute, für ihre Mitarbeiter, für ihre eigene Vision bieten können. Das macht einfach unglaublich Spaß. Also wenn man in dieser Situation arbeiten kann. Was einfach immer eine Herausforderung ist, ist etwas umzusetzen, das es noch nicht gab. Und wir sprechen hier von einem Klimakonzept, das auf Klimaanlagen verzichtet. Wir sprechen hier zwar von einem Ort in Oberösterreich, aber dennoch konnten oder wollten wir das Projekt eben auch quasi in der Simulation in die nächsten 30 Jahre tragen, also zu verstehen, wie sich dort das Klima am Alpenrand auch mit einer Föhnbedingung verändern wird und es dort sehr heiße Sommer geben wird. Und ja, in den nächsten 30 Jahren ändert sich dort was. Und ja, also bei Mitte 30 Grad und über 40 Grad stellenweise würden wir eine Klimaanlage uns sicher immer wünschen. Aber wir erledigen das mit sogenannter Pflanzenperformance. Also wir kühlen tatsächlich mit dem, was die Pflanzen dort in diesen Innenhöfen machen, in ihrer Handlungskraft, in ihrer Handlungsmacht. Und es ist so schön, Vegetation und Pflanzen zu entdecken. Wir kennen das ja alle, wenn wir in den Wald gehen und plötzlich ist es dort kühler. Es ist natürlich die Verdunstungskühlung aus dem Boden, die Verschattung, aber eben auch die sogenannte Evapotranspiration, also das Wasser, das die Pflanzen selbst über die Blätter verdunsten. Und plötzlich erkennen wir Pflanzen richtig als Partner, als Handlungspartner, wenn wir an Klima denken, in Gebäuden oder natürlich auch in Städten. Das aber erstmal sicherzustellen, dass das alles funktioniert, das konnten wir dann zusammen mit der Firma Transolar, die eben genau solche Modelle mit uns entwickelt hat. Wir waren tatsächlich auch die Ersten, die hier mit Pflanzen gearbeitet haben. Und unser Bauherr hatte den Mut, also der Mut gehört sicher auch dazu. Und den Mut aufrechtzuerhalten, dazu braucht es dann wirklich immer ein gutes Frühstück, das wir gemeinsam geteilt haben, um uns zu versichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und die Jahre nach der Eröffnung hat gezeigt, die Pflanzen machen das nochmal so viel besser, wie wir uns das gewünscht haben. Also es ist unglaublich, wie die Vegetation, die lebendige Form von Holz, sich hier mit einem Gebäude komplett aus Holz und anderen Materialien, wie Dämmung aus Schurwolle, sich zu einer neuen Welt ergänzen, die wir uns so gar nicht getraut haben, davon zu träumen.
Herr Lohnhardt, Mut ist sicherlich sehr, sehr wichtig von allen Seiten, auch von der Bauherrschaft und solche Visionen umzusetzen. Aber wie sehen Sie die Rahmenbedingungen tatsächlich beim nachhaltigen Bauen mit biogenen Baustoffen? Sehen Sie da oder wo sind sozusagen die Schrauben, die man noch optimieren könnte, um auch so diese Vision, die wir verfolgen, den Bausektor klimafreundlich zu transformieren, umzusetzen?
Ja, also genau, wie bringt man das alles in eine Realität des Planens und des Bauens im Alltag? Also wo es nicht nur wenige sind, die sich da herantrauen, sondern es zugänglich wird. Und oh Gott, da fällt uns natürlich sofort das Thema Brandschutz ein, wenn wir an Holz denken. Ja, also Holz legt man ja auch gern in den Ofen und das knistert und brennt ganz wunderbar. Und im Gebäude wollen wir das natürlich tunlichst vermeiden und idealerweise natürlich auch ohne das schöne Holz verkleiden zu müssen. Ja, also es klingt immer wieder widersinnig, Holz dann in seiner wunderschönen Ausstrahlung verkleiden zu müssen, weil es der Brandschutz uns eben empfiehlt. Und wenn man dann mal drüber reflektiert, dass Brandschutz gerade im Dreiländereck, Österreich, Schweiz, Deutschland, eigentlich drei komplett unterschiedliche Antworten als Ergebnis hervorbringt, dann muss man sich schon fragen, ja, wo liegt denn eigentlich der Weisheit letzter Schluss? Und insofern liegt da natürlich ein tolles Optimierungspotenzial. Also wenn man da mit neidischem Auge in die Schweiz guckt, wie Brandschutz dort einfach über tatsächliche Tests erfolgreich erledigt wird und auch die Versicherungen damit zufrieden sind und eben die Praxis zeigt, dass das ein wirklich sinnvoller, gangbarer Weg ist, nicht nur über Theorie zu sprechen, sondern Brandschutz zu verstehen, wie es in der Praxis wirklich machbar ist, dann wünsche ich mir diesen Weg natürlich auch für uns, für Deutschland, dort aus diesen vielen verschiedenen Reglements, die sich auch noch von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, da eine große Vereinfachung zu bringen, weil das natürlich vom Aufwand her ein großes Hindernis ist, Holz in die breite Masse zu tragen, auch bei komplexen Gebäuden mit großen Volumen oder im Schulbau in einem ganz anderen Maßstab unterzubringen. Unsere Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Andrea Gebhardt, hat eine tolle Initiative angestoßen, die sich ja langsam herumspricht im Land, nicht nur im Ländle, sondern überall, nämlich die Gebäudetypologie E, wie experimentelles und ich würde fast lieber sagen einfaches Bauen und einfach im Sinne von nicht simpel oder reduziert, sondern einfach im Sinne von drüber nachzudenken, welche Normen denn überhaupt noch Sinn machen. Normen, die sich ja teilweise in Deutschland auch schon widersprechen und das Bauen unglaublich kompliziert und teuer machen. Und ich bin ein großer Unterstützer dieser neuen Gebäudetypologie, wie experimentell oder einfach, und erwarte mir da natürlich eben auch gerade für die biogenen Baustoffe einen großen Anschub, eine große Motivation, darüber nachzudenken, mit welchen Stoffen wir künftig dämmen, welche Stoffe wie das Mycelium wir künftig als Oberflächen- oder Wandmaterialien einsetzen können, etc. Also da gibt es ein unglaublich großes Potenzial, das mich sehr, sehr freut. Und dieser Anstoß unserer Bundesarchitektenkammer kann da großes, großes leisten, denke ich.
Es ist wirklich hochspannend und wir haben jetzt auch schon alles Mögliche darüber erfahren, wie so Ihre Visionen aussehen könnten für verschiedene Gebäudetypen, die Sie ja auch sozusagen jetzt schon gebaut haben. Ihre Vision für eine nachhaltig gebaute Zukunft in 30 Jahren, die wir hoffentlich noch miterleben werden. Wie sieht die aus? Wie könnte eine Stadt realistisch, meine ich jetzt, aussehen in 30 Jahren? Eine ideale Stadt für Sie?
Also wenn ich mir da und meine fitten Gesprächspartner gerade so vor Augen führe, dann werden wir das in 30 Jahren sicher noch erleben, was uns angeht.
Wir hoffen es.
Und ich bin auch sehr optimistisch, dass wir den Weg einschlagen, der uns jetzt auch in einen Optimismus, in eine Freude führen kann. Und das ist zumindest das, was der Weg, den ich mit meinem Team an der TU Graz, mit meinem Team in meinem Architektur- und Landschaftsarchitekturstudio pflege, nämlich einen realistischen Optimismus zu pflegen, darüber nachzudenken, genau welchen Weg wir denn jetzt gehen können und dürfen und wo die richtigen Hebel sind, um eine nachhaltig gebaute Zukunft tatsächlich in 30 Jahren erleben zu können. Und wenn wir, ich möchte vielleicht so ein kurzes Referenzbild heranziehen, das ist das sogenannte Eisbergmodell. Wenn wir so an so einen Eisberg denken, sehen wir ganz oben das, was quasi überhalb der Wasserlinie sichtbar ist. Dann würden wir das als die Sachebene, die Ereignisebene sehen. Also das, was tatsächlich passiert, das können wir sehen. Aber eben unter dieser Ebene gibt es unsichtbare Ebenen. Und das ist unser Verhalten, das erstmal nicht sichtbar ist. Das liegt unter dieser Oberfläche. Und noch weiter drunter liegt dann die Beziehungsebene zur Natur, die Struktur, in der wir uns quasi verhalten, und ganz drunter liegen die Werte und die Absichten. Und diese Werte und Absichten, das sind quasi der Auftriebskörper sozusagen für den Eisberg. Und da möchte ich ansetzen, also über die Werte nachzudenken, über die Absichten, gemeinsame auch gesellschaftliche Werte zu formulieren, wo wir alle einladen, wirklich alle mitzumachen. Also ich glaube, dafür war Deutschland auch mal bekannt, ja, für diesen Innovationsgeist, für diese große Qualität in der Innovation, die wir in die Breite tragen, alle einladen, zu Antworten zu kommen, wo eine Neuformulierung unserer sogar planetaren Beziehungen zu allem Leben wirklich denkbar sind. Und ohne das Bild jetzt hier an die Wand zu malen, das glaube ich, findet sich dann bei uns in unseren Entwürfen und Architekturen, möchte ich eigentlich genau das ausrufen und sagen. Also wir sollten alle einladen, daraus ein gesellschaftliches Projekt machen, nicht über Ökodogmatik, sondern über eine große Einladung, eigentlich dieses Bild aus der Zukunft in die Gegenwart holende, würde ich gerne dabei sein.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, eine Einladung an alle und vor allen Dingen natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Herr Lohnhardt, herzlichen Dank für dieses tolle und wirklich aufschlussreiche Gespräch. Wir sind jetzt am Ende angekommen und es bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, so wie immer, wenn ihr Ideen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, wir sind jederzeit für euch erreichbar. Schreibt uns einfach unter podcast@aufholzbauen.de. Lieber Herr Lohnhardt, vielen Dank für das tolle Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, wir sehen uns spätestens in 30 Jahren.
So ist es. Ciao, ciao.